Moin und herzlich willkommen beim Nur der HSV Podcast Folge 532. Es kommt ja selten vor, dass ich, Sascha, das Intro spreche. Diesmal habe ich aber darum gebeten, denn ich befürchte, bei dieser ja doch eher kurzfristig anberaumten Folge nur sehr selten zu Wort zu kommen. Und zwar aus drei aktuellen Anlässen. Erstens, ich kränkel so ein bisschen und werde während der Aufnahme sicher auch ab und zu mal husten müssen. Zweitens, der Hobbs ist in Rage. Und drittens, wir haben einen Gast, der gar keine Vorstellung bedarf, weil ihn eh jeder kennt, würde ich mal meinen. Also, mein Name ist Sascha, dein Name ist Hobbs.
Ja, Tag auch.
Und dein Name ist Daniel.
Freut mich, hallo.
Moin. So, Daniel Jovanov ist da. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ich weiß gar nicht an wen, vielleicht an beide. Wie sehr wirkt sich denn bei euch beiden noch die Freude nach dem Derby-Sieg aus?
Hobbs, fang mal an. Ja, also mein Twitter-Name hieß ja eine Woche lang Derby-Sieger Hobbs. Seit einer Stunde ist das nicht mehr so. Ich habe das Wort mal wieder gelöscht. Nein, aber der Sieg, ich meine, darüber haben wir ja letzte Woche schon gepodcastet, ja. Der war geil. Und die Freude lebt immer noch, das ist ja klar.
Das ist ja ganz klar. Nein, ich wollte das natürlich nur als kleine Aufmunterung erstmal noch, weil wir ja natürlich jetzt leider über das ja eben beendete Spiel HSV gegen Darmstadt 98 reden wollen und auch müssen. Wir haben 3-2 verloren mit 2-0 Führung und wir haben ungefähr 20 Minuten guten Fußball gespielt.
Ja, genau.
Ja. So, und jetzt, ich übergebe an dich, aber ich glaube, du möchtest vielleicht ein, zwei Wörtchen mehr erzählen als ich und Daniel soll ja auch gleich zu Wort kommen.
Ja, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, ja. Denn ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge gesagt. Ich empfand, der Sieg gegen St. Pauli war, ich sag jetzt mal, den haben sich auch die Fans verdient in den letzten Jahren. Das war mit der wichtigste Sieg der letzten Jahre, würde ich sagen, weil es ging gegen St. Pauli. Ja, das haben wir eh nicht jedes Jahr, dieses Stadtderby. Dann war es noch am Millerntor und 4-0. Nicht knapp, nicht glücklich, sondern richtig gut gespielt und richtig verdient auch in der Höhe gewonnen. Und ja, das muss man dann natürlich vergolden. Und dann kommt die auswärts schwächste Mannschaft der zweiten Liga in den Volkspark, dann kommen bei einem regnerischen, grausamen Tag knapp 55.000 Fans ins Stadion und dann siehst du über 90 Minuten gesehen einen völlig arroganten Auftritt unserer Mannschaft. Toll begonnen, super begonnen, ersten 15 Minuten 2-0 geführt, 20 Minuten vielleicht noch ganz gut gespielt. Und dann war es körperlos, dann war es arrogant, dann war es ganz schlecht. Da kann Sky noch so oft sagen, die erste Halbzeit hat der HSV dominiert, in der zweiten dann Darmstadt. Ich sehe das anders. Ich fand, wir haben in den ersten 20 Minuten dominant gespielt, weil aber auch der Gegner, keine Ahnung, der Gegner hatte so einen Schiss vor uns anscheinend und vor der Kulisse. Ich weiß auch nicht, der Gegner war überhaupt nicht präsent. Aber wir haben dann schon in der ersten Halbzeit, fing es schon an, dass wir einen Schritt weniger gegangen sind. Die Körperspannung war irgendwie nicht da. Ich habe mich schon, also wenn ich im Stadion gewesen wäre, keine Ahnung, ob ich dann gepfiffen hätte zur Halbzeit. Aber auf jeden Fall wäre ich nicht gut gelaunt gewesen. Und dass ich das dann noch in der zweiten Halbzeit so weiter vor, also ich bin sprachlos immer noch. Ich kann es gar nicht glauben.
Ich kann es nicht klar. Sprachlos, das hört sich jetzt auch ein bisschen anders an, aber du hast, ja, ich verstehe ja, was du meinst, hast ja auch vollkommen recht. Ich habe mir während des Spiels auch eifrig Notizen gemacht und habe da auch zwischendurch solche Sätze notiert wie Darmstadt absolut chancenlos, das war so ab Minute oder um Minute 17, 18 rum nach der 2-0-Führung. Und Gamotzes, der neue Trainer, kann man ja auch sagen, bei Darmstadt, der alte HSVer Gamotzes sprach ja noch davon, dass die Taktik gewesen wäre, also ja, eben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange da in Ehrfurcht zu erstarren, sondern nee, munter mit nach vorne zu spielen. Das hat ja mal überhaupt nicht geklappt, so 20 Minuten lang. Aber eben, das ist ja der große Aufhänger, eben nur diese 20 Minuten. Ne? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir den Ball vielleicht mal weiter an Daniel. Stimmst du dem zu, was Hobbs eben gesagt hat, oder hast du einen komplett anderen HSV in der ersten Halbzeit gesehen?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand den Start fand ich gut. Es ist auch sehr schnell die Führung ausgebaut und man hatte zu Anfang den Eindruck, es geht eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges an diesem Nachmittag und nicht mehr darum, ob man das Spiel noch aus der Hand geben kann. Vor allem, weil man natürlich auch gedacht hat, 55.000 Leute sind da, man hat den Derby-Sieg im Rücken, man ist euphorisch, man hat wieder Selbstvertrauen getankt. getankt. Die Spieler wurden auf Händen getragen, mehr oder weniger diese Woche. Lewis Holtby hat eine Woche lang durchgefeiert bei Instagram. Also die Stimmung musste ja entsprechend irgendwie gut sein. Insofern habe ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass das Spiel komplett kippen kann. Jetzt hat Hobbs natürlich so ein paar Dinge auch angesprochen, also so etwas wie, war der Auftritt arrogant? Diese These kann man natürlich durchaus aufstellen, wenn man sieht, man kommt aus der Halbzeit und verliert irgendwie komplett die Fassung, man ist nicht mehr körperlich da und so weiter. Andererseits impliziert ja dieser Vorwurf auch, dass die Mannschaft es besser kann. Und ich glaube das eben nicht. Ich glaube nämlich, dass das schreibe ich die ganze Saison schon über und bekomme da ja häufig Prügel von allen Seiten, wenn die Spiele dann mal gewonnen werden, dann fühlen sich viele darin eben bestätigt, dass das doch alles gut sei. Aber ich sage schon von Anfang an, dass der HSV punktemäßig weitaus mehr rausholt, als er eigentlich zu leisten imstande ist. Die Leistungen entsprechen nicht dem Punktestand. Also der HSV ist auf keinen Fall für mich eine Top-Mannschaft. Der HSV ist eine effektive Mannschaft über weite Strecken der Saison, macht aus wenigen Chancen viele Tore in der Regel. Beziehungsweise so viele Tore sind es ja nicht. Also er macht dann schon irgendwie sein Tor und kann, ich muss mich da schon wieder korrigieren, aber kann das meistens dann irgendwie über die Bühne bringen, also beziehungsweise das verteidigen. Aber überzeugend ist das nicht. Und ich sah mich auch vor zwei Wochen, glaube ich, bei dem 1-0-Sieg gegen Greuther Fürth, da habe ich Hannes Wolf auch eine Frage gestellt auf der Pressekonferenz. Und er hat das im Grunde genommen nochmal bestätigt. Er hat gesagt, wir tun uns ja in jedem Spiel schwer. Mhm. Und ich habe jetzt bisher noch kein einziges Spiel wirklich, also vollends erlebt, wo ich sagen kann, der HSV hat wirklich komplett überzeugt. Da sagen jetzt einige, naja, aber das DFB-Pokalspiel gegen Nürnberg zum Beispiel. Auch das sind so Sachen oder das sind so Siege, das ist auch so typische HSV-Geschichte, die so ein bisschen den Blick dafür vernebeln, wie die Dinge eigentlich wirklich stehen. Denn ich finde, und wenn man sich das ganz genau angeguckt hat, Nürnberg zum Beispiel, wo ganz viele riesiges Lob und super Leistung und so weiter und so fort. Nürnberg hatte schon nach 60 oder 70 Minuten mit Wadenkrämpfen zu kämpfen. Das heißt, diese Mannschaft ist weder konditionell noch taktisch noch sonst wie überhaupt in der Lage oder im Moment in einer Verfassung gewesen, die überhaupt irgendetwas mit Bundesliga oder Profisport zu tun hatte. Also da lagen die in der 80. Minute lagen die auf dem Boden und hatten Wadenkrämpfe. Und der HSV hat das Spiel trotzdem nur relativ knapp gewonnen und hat daraus nicht mehr gemacht. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube, dass der HSV es auch einfach gar nicht besser kann. Er kann es aber insofern so gut, dass er so einen Sieg eigentlich normalerweise über die Zeit bringt. Sich aber jetzt einer Mannschaft entgegengesetzt sah, die plötzlich gemerkt hat, und das sieht man in der Rückrunde immer häufiger, dass die Mannschaft nach dem anfänglichen Respekt, den sie haben im Volksparkstadion, weil die spielen ja selten vor 50.000 Zuschauern in einem großen Stadion, außer jetzt vielleicht bei Köln, ansonsten kennen sie das halt nicht, dass sie nach anfänglichem Respekt diesen Respekt irgendwann ablegen und anfangen, vorne drauf zu gehen, in die Zweikämpfe zu gehen, sich in dieses Spiel reinzukämpfen. Und sobald es ein bisschen härter, sobald es ein bisschen intensiver wird, fängt der HSV an einzubrechen. Und das ist für mich unverständlich eigentlich, weil man der Mannschaft ja nachsagt, sie hätte viel mehr Qualität. Und ich glaube, das ist eine These, die viel mehr zu hinterfragen ist. Hat diese Mannschaft überhaupt so viel Qualität? Oder redet man sie nicht nur stärker, als sie eigentlich ist?
Also da muss ich jetzt ja in mehreren Punkten gleich mal reingrätschen. Also
Unbedingt. Ich freue mich.
Also wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht so weit zurückgehen, dass wir sagen, damals, als Rubisch noch das 2-0 geköpft hat. Also, aber gut, nehmen wir nochmal Nürnberg. Aber weiter zurück, bitte nicht gehen, weil sonst wird es hier ein Podcast über 18 Stunden. Nee. Ich empfand, ich bin ein vergesslicher Typ, vielleicht habe ich es auch nicht mehr so ganz präsent. Ich empfand auch, Nürnberg war schwach, das stimmt. Der HSV war jetzt auch nicht so super präsent. Der HSV war auch nicht so spielerisch so überzeugend. Aber, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, ich fand, der HSV hatte aber eine gute Körpersprache in diesem Spiel. Der HSV hat aber auch gezeigt, wir wollen hier eine Runde weiterkommen. Und insofern war ich zufrieden mit dem Auftritt gegen Nürnberg. Ich würde den jetzt nicht hochjubeln, aber ich war damit zufrieden. Gegen Greuther Fürth, das hat mich auch wirklich gefreut, waren nicht nur Hannes Wolf, sondern auch viele Spieler sehr selbstkritisch und haben gesagt, dieses Spiel haben wir mehr oder weniger glücklich 1-0 gewonnen, weil es war ein absoluter Gruselkick. Du hast gesagt, du kannst dich an kein Spiel erinnern, wo der HSV richtig souverän gespielt hat. Ich erinnere da an letztes Wochenende, ne? Also gegen St. Pauli, da muss ich sagen, das war die beste Leistung in dieser Saison. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal Arroganz. Ich habe gesagt, die Mannschaft ist arrogant. Ich weiß, dieses Wort ist hart und ich weiß, das mögen einige nicht gerne hören und die HSV-Spieler, wenn sie diesen Podcast hören sollten, hören das auch nicht gern. Wir können jetzt lange diskutieren, ist arrogant das wirklich perfekte Wort oder müsste es da nicht noch ein besseres Wort geben für das, was ich meine. Aber der HSV hat schon in der ersten Halbzeit, jetzt bin ich wieder bei dem heutigen Spiel, hat in der ersten Halbzeit schon einfach weniger Einsatz gezeigt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir überhaupt nicht mehr dagegen gehalten. Wenn ich mir angeguckt habe, wie Hacke, Spitze, 1, 2, 3, der Narre gespielt hat, ich habe gehofft, dass der ausgewechselt wird. Zum Glück wurde er ausgewechselt. Dann Jatta, der überhaupt nicht mehr gelaufen ist, der irgendwie völlig körperlos da nur noch über den Platz geschlichen ist. Das war furchtbar. Dann schießt Darmstadt das 1-2. Und was für eine Einstellung zeigt der HSV? Gar keine Einstellung. Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass Pollersbeck ab der 60. Minute schon auf Zeit gespielt hat. Ey, verdammte Scheiße. Union Berlin hat gestern verloren. St. Pauli liegt 4-0 zurück. Hätten wir dieses Spiel gewonnen, dann wären wir 10 Punkte vor Platz 4. Und es wäre eigentlich schon der Riesenschritt zum Aufstieg beziehungsweise zum einen der ersten drei Plätze. Das wäre eine Vorentscheidung gewesen am Ende des 26. Spieltags. Der HSV zeigt aber nicht, dass er dieses Spiel gewinnen will. Der HSV spielt gegen Darmstadt 98 auf Zeit. Das geht gar nicht, finde ich. So, und dann könnte man ja vielleicht auch nochmal, tut mir leid, jetzt wird's doch leider ein Monolog, hatte ich gar nicht so geplant. Ja, und dann kommt dieser Freistoß und ich habe mit meinem 83-jährigen Vater dieses Spiel geguckt und ich sag zu meinem Vater, was ist das denn für eine Mauer? Der Ball ist 16 Meter weit weg, wir stellen ja nur drei Leute hin und da fehlte nur noch Ito eigentlich in dieser Mauer. Das waren hier die kleinsten Spieler da mit Holtby und wer da noch so drin stand. Ja, wo ist denn Van Drongen, wo sind denn die? Ey, und dann geht der Ball direkt rein, ich dachte, ich flippe aus und so und jetzt kommt das, Daniel, was ich vielleicht mit arrogant gemeint habe, weil du gesagt hast, der HSV kann es nicht besser. Hast du gesehen, wie der HSV nach dem 2-2 versucht hat, das Ding nochmal zu drehen? Auf einmal, da rede ich jetzt nicht von der spielerischen Qualität, aber von der Einstellung. Auf einmal ist ein Jatta wieder die Außenlinie rauf und runter gerannt. Auf einmal haben wir wieder gebissen. Auf einmal haben wir wieder auf das Tor gespielt nach dem 2-2. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wieso haben wir das nicht schon viel eher gemacht? Wieso warten wir, bis es 2-2 steht, um endlich mal wieder Fußball zu spielen? Vor 55.000 Fans im eigenen Stadion, vor der auswärtsschwächsten Mannschaft. Das gibt's doch gar nicht. Und das meinte ich mit Arroganz. Vielleicht ist das Wort nicht perfekt gewählt. Vielleicht kann man ein anderes wählen. Aber ich fühlte mich als Fan völlig, ja, überhaupt nicht ernst genommen. Also das war furchtbar.
Also ist das denn deiner Meinung nach eine Kopfsache, dass die so nach dem Derby-Sieg und nach dem 2-0 nach 16 Minuten also schon derartig abgeschaltet haben?
Ja, da würde ich jetzt, also ich bin ja kein Profispieler, ne? Aber da würde ich sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich auch ein Stück weit verstehen. Aber spätestens nach dem 2-1, also nach dem Anschlusstreffer, spätestens musst du dann doch sagen, ey, wir wollen hier nicht das Ding irgendwie über die Zeit bringen, wir wollen hier gewinnen. Und da, keine Ahnung, jetzt Daniel ist da ja, hat ja mehr Fußball-Sachverstand als ich. Aber da würde ich sagen, zumindest von außen hat ja der Trainer auch gezeigt, dass er das genauso wollte. Er hat Ito gebracht, er hat Holtby gebracht, er hat zum Schluss Arp gebracht. Da habe ich schon Angst gehabt, da stand es ja noch 2-1. Da habe ich Angst gebracht, dass er noch Lacroix bringt und wir irgendwie da noch einen hinten reinstellen, um keinen mehr zu bekommen. Aber der Trainer hat, hinterher kann man auch sagen, es war vielleicht auch Fehler, aber der Trainer hat für mich zumindest signalisiert, ey, wir wollen hier das dritte Tor schießen. Aber die Mannschaft hat es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Daniel, bin ich da total falsch?
Nee, gar nicht. Mein Punkt war nur, dass ich insgesamt diese Mannschaft halt, deswegen habe ich dieses Beispiel mit Nürnberg gebracht. Es ist sehr häufig so und deswegen, du hast gesagt, eigentlich nicht weiter zurückgehen als Nürnberg, aber ich muss es jetzt trotzdem nochmal tun. Warum ist diese Saison so, wie sie ist und warum ist der HSV in den letzten 10 Jahren so wie er sich präsentiert hat? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, wenn der Druck besonders groß war, ich kann mich da an eine Saison erinnern mit Markus Gisdol, mit Bruno Labbadia und so weiter und so fort. Jetzt auch mit Hannes Wolf. Es sind immer die gleichen Mechanismen, unabhängig von den Personen. Wenn der Druck besonders groß war, und das war er vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Dann ist die Mannschaft dazu bereit und in der Lage, über sich hinauszuwachsen, die richtige Körperspannung und die richtige Einstellung mitzubringen. In dieser Woche ist wieder genau das passiert, was immer in den letzten Jahren passiert ist. Der Druck ist wieder abgefallen von der Mannschaft. Es wurde gefeiert, es wurde...
Da stimme ich dir zu.
Alle haben sich gefreut. Und dann läuft das Spiel eben so, relativ unglücklich eigentlich, dass man dann 2-0 führt und sich denkt, super, wir haben, also es geht ja jetzt wirklich, habe ich ja auch gedacht, es geht nur noch um die Höhe des Sieges, weil Darmstadt auch entsprechend keine Lösung gefunden hat. Aber... Hack, grätsch gerne rein, bevor ich
mich... Nein. Ich stimme dir in allen Punkten, die du sagst, zu. Ich habe mich das ja in unserem Podcast ja auch schon ganz oft gefragt. Liegt es an der Luft? Liegt es an der Raute? Liegt es an dem Material des Trikots? Das gibt's doch alles gar nicht. Weil egal, welcher Trainer in den letzten 10 Jahren da war und egal, welche Spieler in den letzten 10 Jahren auf dem Platz standen, es ist immer das Gleiche. Dass der HSV nicht mal eine konstante, geile Leistung über mehrere Spiele auf den Rasen bringt. Da hast du ja völlig recht. Ja. Und deswegen waren wir höchstwahrscheinlich ja alle auch total positiv überrascht, dass auf einmal wir so eine tolle erste Viertelstunde unseres HSVs gesehen haben heute.
Mhm. Ich möchte den Gedanken noch gern zu Ende führen. Auch in dieser Saison ist sehr viel geprägt von Angst. Und das möchte ich an einigen Beispielen jetzt deutlich machen. Vor kurzer Zeit, ist gar nicht mal so lange her, ich glaube, das war nach dem 1-0 gegen Greuther Fürth, hat sich der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann vor die Presse gestellt und den Satz gesagt, also wenn wir am letzten Spieltag gegen Duisburg noch irgendwie den Aufstieg schaffen, dann wäre ich auch glücklich damit. Das sind eigentlich genau die schlimmsten Signale, die man überhaupt aussenden kann. Weil man damit ja sagt, das Minimale ist für uns gut genug. Und das ist das, was in den letzten Jahren passiert ist. Der Anspruch wurde immer weiter zurückgefahren. Es wäre richtiger gewesen, von Anfang an zu sagen, unser Ziel muss es sein, aufzusteigen. Wie schwer hat sich der HSV am Anfang getan, diese Aussage mal konkret in den Mund zu nehmen? Und das zieht sich dann über die gesamte Saison auch durch, dass es auch immer irgendwie von der Angst geprägt ist. Man möchte sich nicht irgendwie festnageln an bestimmten Zielen. Man relativiert das alles immer so ein bisschen. Und dann kommen solche Ergebnisse und solche Leistungen eben zustande, weil die Mannschaft sich denkt, wo ist denn das Problem? Wir haben doch jetzt 4-0 gegen St. Pauli gewonnen. Die Trainerdiskussion, die so ein bisschen aufkam, ist ad acta gelegt. Wir können jetzt wieder 2-3 Spiele das ein bisschen lockerer angehen. Dann klappt das schon. Also es ist eine Einstellungssache, die von oben nach unten weitergetragen wird, die meiner Meinung nach, das wird auch noch Jahre dauern, bis man wieder eine gewisse Anspruchshaltung hat. Also ihr müsst mal ganz genau darauf achten, das habe ich kürzlich mal bei Facebook auch geschrieben. Hannes Wolf ist einer der ersten Trainer in den letzten Jahren, der das Wort Leistungssport und Leistungsgedanken in den Mund genommen hat. Wir haben doch hier alle die letzten Jahre gesehen, wie Minimalleistungen gefeiert wurden wie die Meisterschaft. Und auch der 4-0-Sieg, auch wenn das Ergebnis super war. Wenn man sich heute das anguckt, was St. Pauli abgeliefert hat, dann muss man doch in gewisser Weise sofern relativieren und sagen, naja, St. Pauli ist aber irgendwie auch keine Top-Mannschaft. Der HSV hat einen Sahnetag gehabt, hat ein super Ergebnis erzielt, man kann sich darüber freuen. Die Saison ist damit aber trotzdem nicht gut. Die Saison ist punktemäßig gut, aber leistungsmäßig ist es meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig. Und das hat etwas damit zu tun, welche Ansprüche man selber formuliert, ob man mit Angst in die Saison geht. Also Angst auch vor sehr konkreten Aussagen. Weil ich meine, was ist denn, wenn Bernd Hoffmann und Ralf Becker und alle von Anfang an ganz eindeutig gesagt hätten, mit dieser Mannschaft, die wir haben, mit diesem Kaderwert, 30 Millionen Euro geben wir dafür aus. Ja, Darmstadt kostet wahrscheinlich irgendwie ein Drittel oder vielleicht noch weniger. Muss es der Anspruch sein, unter den ersten beiden zu sein? Und man hat sich von Anfang an schwer getan, sich in irgendeiner Weise da sozusagen festzunageln. Und jetzt ist es sogar so weit gekommen, und das ist mein letzter Punkt, dass man sagt, also wenn wir am letzten Spieltag gegen Duisburg das schaffen, dann bin ich auch damit zufrieden. Ja gut, dann kann man halt auch gegen Darmstadt 2-3 verlieren. Das Ziel ist ja immer noch in Reichweite. Das ist doch alles gar kein Problem.
Sascha, aber du bist Hellseher. Aber jetzt kommst du zu Wort. Jetzt!
Ja, genau. Meinst du nicht, wenn Bernd Hoffmann gleich zu Anfang der Saison gesagt hätte, unser Ziel ist natürlich der Aufstieg und mit diesem Kader und mit diesem Trainer damals meinetwegen auch noch, wir müssen unbedingt das Ziel wieder Aufstieg verfolgen und das ist unser erklärtes Ziel und nichts darunter. Wäre das dem HSV nicht gleich wieder um die Ohren geflogen?
Ja,
Stichwort
klar.
Demut?
Ja, ja, klar. Arroganter, arroganter genau. Club, keine Demut, haben wohl nichts gelernt, ne? Meinen genau, wohl genau. immer noch, sie wären der große HSV, die werden es ja, ja sehen.
Genau diese Sache. Also ich muss jetzt reingrätschen. Das ist, auch da muss man, finde ich, differenzieren. Das eine ist, wie man auftritt, wie man sich benimmt, wie die Fans sich benehmen, wie die Verantwortlichen sich benehmen, mit welchem Respekt man dieser Liga auch begegnet. Und ich finde, dass der HSV das in dieser Saison durchaus auch mit sehr viel Respekt. Ich erinnere da zum Beispiel an diese Aktion mit dem SV Sandhausen.
Ja, sehr geil.
Da hat man plötzlich gemerkt, wenn man gut zu den Leuten ist, dann kriegt man auch Gutes zurück. Ja, und das hat man ja in dieser Geschichte mit Sandhausen gemerkt. Das ist das eine. Das ist das eine. Dreht dich arrogant und eingebildet auf. Es ist aber nicht eingebildet und es ist auch überhaupt nicht falsch, sportlich die höchsten Ziele zu formulieren, wenn man den anderen auf allen Belangen eigentlich weit voraus ist. Also man hat den teuersten Kader, man hat ein großes Stadion, man hat einen riesigen Rückhalt, man kann sich 3 Trainer pro Saison leisten, man sogar 4 Trainer pro Saison leisten. Das können andere Vereine nicht. Also man hat ganz andere Gegebenheiten als die anderen Vereine und man muss den Anspruch hochhalten und man muss auch hohe Ansprüche formulieren. Genauso funktioniert Leistungssport. Also das, was beim HSV die letzten Jahre passiert ist, ist ja im Grunde genommen nur eine Show. Das ist ja Showfußball. Das ist ja nur am letzten Spieltag noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen, dann freuen wir uns 5 Wochen lang und in der nächsten Saison sind wir dann schon wieder total desillusioniert. Ja, warum läuft das denn hier nicht? Ja, das hat etwas damit zu tun.
Und Bernd Hoffmanns Worte waren jetzt irgendwie, wenn wir am 34. Spieltag gegen Duisburg den Aufstieg schaffen, dann ist mir das recht? Oder
genau, das,
so hat er ja, das gesagt. Ist genau, es denn... Nimmt er damit dann nicht vielleicht auch der Mannschaft und dem Trainer vielleicht auch so ein bisschen Druck raus, indem er sagt, ihr müsst hier nicht abliefern und wir müssen nicht 10 Tage vor Spieltag schon als Aufsteiger feststehen, sondern es reicht mir auch, und das ist ja im Grunde die Aussage, es reicht mir auch, wenn wir am 34. Spieltag aufsteigen.
Aber wir steigen auf. Das ist aber der Unterschied in der Haltung zwischen Gewinnern und zwischen Verlierern. Der Verlierer ist damit zufrieden, irgendwie gut aus der Sache rausgekommen zu sein und hat am Ende noch irgendwie ein Alibi, dann ist es irgendwie die DFB, DFL, Mafia, wir spielen immer montags und keine Ahnung. Es gibt doch wieder 1000 Alibis.
Das ja, aber Alter, das ist aber auch so. Wir spielen aber auch immer montags. Aber das ist aber auch, da ist aber auch die Mafia.
Das stimmt auch. Das ist dann sozusagen die eine Haltung. Ich habe aber gerade gestern, fand ich auch sehr gut, ganz kurz ein Abschweifen zu einem anderen Thema, aber das hat was damit zu tun. Matthias Sammer über den deutschen Fußball sagt, dass es in Deutschland keine wirkliche Diskussionskultur gibt und es gibt auch keine Möglichkeit, sozusagen in der Wunde zu bohren. Also das möchte man einfach nicht. Man möchte nicht irgendwie die Dinge kritisch hinterfragen und man möchte sich nicht auf dem höchsten Level irgendwie messen lassen und wenn man verloren hat, dann gibt es irgendwie wieder 1000 Gründe. Und genau das ist die Haltung, warum der deutsche Fußball runtergewirtschaftet worden ist, weil man so eine Wagenburg-Mentalität baut und wir dürfen ja bloß nicht kritisiert werden. Und wenn jemand Kritik übt, dann wird es sofort ins Persönliche umgemünzt. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Tweet verfasse und sage, die Mannschaft des HSV hat schlecht gespielt, dann wette ich mit euch, nach 10 Minuten, wenn der Ärger verflogen ist, kommen die Leute und fühlen sich persönlich angegriffen, als hätte ich sie persönlich beleidigt oder als hätte ich gesagt, der HSV ist doof. Nein, der HSV ist nicht doof, sondern die Leute, die Funktionäre und die Spieler und sonst was, die in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass er von einem ernstzunehmenden Bundesligisten zu einem Zweitligisten geworden ist, der Angst hat, nach einer 2-0-Führung und auf Zeit spielen muss, weil er irgendwie das Gefühl hat, wir schaffen es nicht oder ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, mich irgendwie großartig anzustrengen. Oder
ja,
mir
das geht's. Würde ich denen ja nicht unterstellen. Weißt du, es geht ja nicht um die... Ah, da sind ja so viele Punkte. Sascha, ist das jetzt mein Podcast, Daniels Podcast, unser Podcast? Wer redet jetzt? Wer redet jetzt hier eigentlich?
Das ist denn nur der HSV-Podcast und Daniel ist unser Gast. Und
da hast du recht. Da hast du recht. Nein, du hast auch... Daniel, ich gebe dir sogar in vielen Punkten recht. Mit 2, 3 Fragezeichen. Das erste Fragezeichen, ich habe mal so gelernt, das hat mir mal meine Frau erzählt, als sie schwanger war, irgendwie, wenn Frauen schwanger sind, hat sie gesagt, dann siehst du nur noch schwangere Frauen. Irgendwie, ja, du bist auch sensibel für dieses Thema und irgendwie siehst du um dich herum nur noch 1000 schwangere Frauen. Was ich damit sagen will, ist, man sieht ja oft nur das, was man sehen will. Oder man hört vielleicht auch nur das, was man hören will, weil ich würde nicht unterstreichen, dass der HSV von Anfang an immer nur gesagt hat, wir müssen nicht unbedingt aufsteigen oder also ich habe das Gefühl, dass ich schon den Ralf Becker und auch den Bernd Hoffmann und auch den Christian Titz und jetzt den Hannes Wolf auch schon gehört habe. Zumindest habe ich sie so verstanden, dass man sagt, klar, ist unser Ziel der Aufstieg. Also Da liegt immer so die Wahrheit in der Mitte. Du hast mit allem, was du recht, also da, wo du mich sofort als dein Freund hast, weil ich das genauso in meinem Berufsleben empfinde und auch beim Fußball, bei meinem Hobby sehe, dieses, da gibt's Gewinner- und Verlierer-Mentalitäten und die Gewinner-Mentalität ist halt immer aus der eigenen Stärke heraus. Und sich immer klein zu machen und immer, ja, also zu demütig zu sein, das geht halt auch nicht. Aber, und da stimme ich auch dem Sascha völlig zu, der HSV hat halt auch echt aufgrund seines Auftritts in den letzten Jahren und seiner Entwicklung auch echt ein Problem. Und so wie irgendeine Führungsperson irgendeinen Führungsanspruch äußert, egal mit welchen Worten und egal in welcher Rhetorik, wird das sofort um die Ohren gehauen, als Arroganz, als abgehoben, als jetzt sind sie schon abgestiegen und merken wohl immer noch nicht, dass sie nicht mehr der große HSV sind. Also ich finde, auch darüber wird ja oft diskutiert, weil halt Führungspersonen auch einen gewissen Anspruch mal formulieren. Konnte ich mich da so halbwegs so ausdrücken? Ja,
aber ich weiß nicht, ob dir das jetzt aufgefallen ist. Du hast mich im Grunde genommen jetzt gerade bestätigt, weil die Haltung, die du gerade geschildert hast, die hat der HSV ja auch. Also er hat sich am Anfang, das kann man gerne nochmal nachrecherchieren, sehr, sehr defensiv und wollte sich da nicht wirklich jetzt festnageln, hat gesagt, naja, es wird eine schwierige Saison und der HSV, zweite Liga kann man nicht einfach so durchmarschieren.
Ja, finde ich auch richtig.
Genau aus dieser Angst in Anführungszeichen, dass man irgendwas mal irgendwas um die Ohren gehauen bekommt, geht man lieber eine defensivere Haltung ein. Das heißt, man hat, also natürlich hat Ralf Becker und Hannes Wolf haben das auch schon mal geäußert, aber mir hat von Anfang an so ein bisschen die Klarheit gefehlt, dass man sagt, nein, wir möchten nicht irgendwie jetzt Dauergast werden und es ist auch nicht okay, ein zweites Jahr in der zweiten Bundesliga zu spielen, sondern der Anspruch, das muss man von jedem verlangen und es gab ja ganz viele Spieler, die vor Kameras Tränen in den Augen hatten und gesagt haben, wir möchten jetzt aber unbedingt dazu beitragen, dass der HSV wieder aufsteigt, die haben heute auch gespielt, von denen muss man doch erwarten, dass sie ans Leistungsmaximum gehen und das nicht nur alle 5 Wochen, wenn man gegen St. Pauli spielt oder im DFB-Pokal, wo es um sehr viel Geld geht, sondern auch in einem ganz gewöhnlichen Zweitligaspiel um 13 Uhr bei Scheißwetter gegen Darmstadt. Da muss man auch erwarten, dass man ein Leistungsniveau aufrechterhalten kann über eine längere Dauer und nicht erst dann, und da stimme ich dir auch zu, der HSV hat nach dem 2:2 wieder aufgemacht. Ich würde aber sagen, das war schon dadurch begünstigt, dass Darmstadt in der zweiten Halbzeit das Pensum sehr hoch gefahren hat, also sehr viel gelaufen ist. Und vor allem hat Darmstadt auch zum Beispiel, das war auch eine Sache, die ich jetzt, wenn wir über das Spiel nochmal ganz konkret sprechen, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist, beziehungsweise da fehlen Hannes Wolf die Alternativen, dass der HSV auf den Außenbahnen sehr, sehr anfällig ist. Also Bakariata, Ito, auch Douglas Santos hochgelobt, Sakai auch immer wieder hochgelobt. Das ist so eine Schnittst- oder beziehungsweise so zwei, die beiden Außenbahnen sind sehr, sehr gefährdet und da fehlen Hannes Wolf die Alternativen, finde ich. Und genau da hat man dann gesehen, dass wenn man eine entsprechende Taktik mit auf den Platz mitgibt, auch in der zweiten Halbzeit, das hat der Trainer von Darmstadt offensichtlich dann sehr schnell erkannt, darüber angreifend, die laufen sich irgendwann tot, die haben irgendwann keine Kraft mehr, machen die Wege nicht mehr zurück, darüber angreifen und dann fängt der HSV an einzubrechen. Und dieses Einbrechen ist genau einer der Punkte, also eine mentale Schwäche, wo ich, da komme ich wieder zu dem Punkt vorher, wo ich sage, es muss von oben herab eine Gewinnermentalität vorgelebt werden. Es muss von oben herab maximale Leistung immer wieder abgerufen werden. Und da ist Hannes Wolf in meinen Augen relativ alleine im Moment, der solche Dinge irgendwie sagt, der von Leistungssport spricht.
Wir wissen aber natürlich nicht, was intern gesprochen wird. Denn auch das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Dass man sagt, intern wird absolute Leistung gefordert und in den Medien eventuell, aus den Gründen, die wir jetzt genannt haben, kannst du es nicht ganz immer so offensiv formulieren. Also es beides ist irgendwo richtig. Ich kann deine Sichtweise verstehen, ich kann aber auch verstehen, dass der HSV auch aus den, ja, auch so ein bisschen, ja. Sascha, sag du doch mal was.
Nee, ja. Oh Gott, jetzt hast du mich aber erwischt. Ich habe nämlich gerade jetzt.
Ja, du hast gerade jetzt wahrscheinlich noch Kekse gebacken nebenbei und hast gedacht,
nein,
so.
Nein, das nicht. Nee, ich wollte nur, weil
in Rauteform natürlich. Kekse in Rauteform.
Dass wir auf den Außen sehr, sehr schlecht aufgestellt. Wollte ich gerade tatsächlich in dieser Sekunde mal nachsehen.
Wir sind schlecht aufgestellt?
Doch, sind wir. Doch, man muss sich mal vorstellen. Also, bei allem Respekt, den habe ich wirklich, Hubs. Bei allem Respekt.
Das aber weiß ich.
Ito kommt aus der vierten Liga. Jatta kommt Von gar keinem Verein, sagen wir mal so, wie es ist. Sakai, der, wo ich eben noch gehört habe, wird größtenteils gelobt. Nee, in diese Lobeshymnen steige ich nicht mit ein. Sakai ist für mich ein derartiger Mitläufer, auch in der zweiten Liga leider. Und ich weiß nicht, wie viele Länderspiele er für Japan absolviert hat. Also von dem habe ich mir viel, viel mehr erhofft in Liga 2. Ist leider alles nicht eingetreten. Nee, bin ich überhaupt nicht begeistert. Also Douglas Santos nehme ich davon aus, den finde ich zu stark, auch wenn er heute vielleicht mal nur in seinen Verhältnissen eine mittelmäßige Partie abgeliefert hat über die gesamten 90 Minuten, dann nehme ich den da ein bisschen mal raus. Der ist gut, aber ansonsten haben wir da wirklich Bedarf auf allen Seiten, und zwar auf den verteidigenden Positionen, weil rechne nicht damit, dass Santos in der kommenden Saison noch beim HSV spielen wird. Plus natürlich auf den eben genannten Außenflügeln, ne? Ganz klar. Außenflügel ist doppelt genommen. Aber so, und insofern habe ich gedacht, Mensch, was haben wir denn da jetzt eigentlich in der nächsten Saison zu erwarten? Weil ich nämlich tatsächlich an Ralf Becker glaube. Der gefällt mir bisher ganz gut in seinem Auftreten, ebenso wie Hannes Wolf. Und insofern wollte ich gucken, und jetzt weiß ich gar nicht eben, du hast mir jetzt den Ball so schnell zugespielt, dass ich nicht in der Sekunde wusste, wo wir sind.
Aber da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Also wenn man jetzt sagt, ja, auf den Flügeln sind wir jetzt nicht so stark, gut, das mag jeder für sich beurteilen, aber die Argumente, die du gerade gebracht hast, die finde ich jetzt, das muss ich mal sagen, die finde ich jetzt schwach. Ito kommt von der vierten Liga. Also wir spielen jetzt gerade in der zweiten Liga, und dann zeig mir mal viele Spieler, die deutlich, deutlich besser sind als Ito. Also ich finde, Ito ist doch ein ganz guter Zweitligaspieler. Jatta kommt von gar keinem Verein. Also ich finde, der Jatta hat sich doch in dieser Saison wirklich für sich gut entwickelt. Und wir haben ihn hier auch schon des Öfteren gelobt. Und wo ich dann so denke, klar, wenn wir jetzt uns die erste Liga angucken, wenn wir uns Champions League angucken, klar, dann ist das schlecht, was wir da haben.
Und das ist das Problem.
Ja, aber wir spielen ja noch nicht Champions League. Wir spielen auch noch nicht mehr. Ich reagiere
auf einen Satz und du sagst schon den zweiten. Das ist immer so schwer. Nein, ich gucke ja nur, weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass wir aufsteigen werden. Ne, so, gucke ich doch, wo stehen wir denn nächste Saison mit diesen Spielern? Und ich finde, wenn du dir die Werte anguckst, die Spieler bisher in der ersten Liga zustande gebracht haben, dann gibt das nicht eben Hoffnung. So, es ist natürlich klar, dass sie jetzt ein Jahr länger Profi sind und sich da auch irgendwo weiterentwickelt haben, aber ob die uns jetzt wirklich in einer ersten Liga auf einen gesicherten Mittelfeldplatz bringen können?
Nein, mein Arzt hat mir bei einer intensiven Krankheit gesagt, man muss immer nur auf den nächsten Schritt achten. Und ob unsere Spieler gut genug sind für die erste Liga, jetzt könnte man schon wieder sagen, das ist aber wieder eine Arroganz von dem HSV-Fan, weil er nach einer 3-2-Niederlage trotzdem noch sagt, nee, wir steigen ja sowieso auf. Daniel wiederum freut sich, weil er sagt, ja, aber genau das ist die Mentalität. Ja, wir müssen auch verlangen, dass wir aufsteigen. Wo stehen wir denn da jetzt?
Ja,
gute Frage. Das ist also da uns das Gespräch jetzt genauso entglitten ist wie dem HSV das Spiel heute Nachmittag, versuche ich noch ein bisschen Struktur jetzt reinzubringen.
Oh ja, mach das mal.
Und bring noch mal ein paar Punkte ein.
Zum Spiel. Ich
wollte mal ganz kurz auf deine Frage eingehen. Das ist natürlich so ein Tanz auf der Rasierklinge. Also auf der einen Seite hochmögliche Ziele zu formulieren und auf der anderen Seite nicht arrogant rüberzukommen. Das ist sehr, sehr, sehr schwer.
Genau, das kann nur Jürgen Klopp.
Genau, das kann nur Jürgen Klopp. Das können wirklich nicht viele Menschen und auch nicht viele Vereine, aber man muss sich das zumindest mal in irgendeiner Weise trauen. Ich glaube, dass vom HSV auf beiden Seiten das irgendwie nicht stimmt. Also auf der einen Seite ist es so, dass man sich ja mit relativ schnell und mit sehr, sehr vielen Sachen zufrieden gibt. Also man ist nach einem 4-0, habe ich ja schon gesagt, gegen St. Pauli, Friede, Freude, Eierkuchen.
Aber Daniel, entschuldige, ich grätsch schon mal rein, bitte vergiss nicht, was du gleich sagen wolltest. Aber ich finde, weil irgendjemand hat vor kurzem auch zu mir gesagt, du freust dich ja immer noch, das ist doch nur ein Sieg, wo ich so denke, ey, nach 8 Jahren mal wieder gegen St. Pauli gewonnen, Stadtrivale, da darf man auch mal Friede, Freude, Eierkuchen, und da darf man sich auch mal freuen. Und ich finde, da darfst du auch mal ausgelassen sein. Vor allem, weil wir halt nicht glücklich gewonnen haben, sondern auch absolut verdient gewonnen haben.
absolut. Also natürlich dürfen sich die Fans und Vereine und der Verein darf sich natürlich darüber freuen. Der Punkt ist halt, und das ist halt so eine Art von HSV-DNA, deswegen muss ich den Blick immer wieder auch in die Vergangenheit werfen, weil sich die Dinge ja für, aus meiner Sicht nicht wirklich verändern, sorgt dann also der HSV kennt ja im Grunde genommen nur zwei Extreme. Entweder ist alles super, St. Pauli-Sieg, oder ist es irgendwie alles scheiße. Also das ist, wir schweifen, also so ein Mittelding gibt es ja selten. Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe mich davon auch infizieren lassen. Ich sehe das auch leider immer nur so in diesen beiden
Extremen. Aber ist das nicht für Fans von anderen Vereinen genauso?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das jetzt nicht im Detail beobachte. Aber
also ich könnte mir vorstellen, das ist im Fußballleben so. Also ich glaube, die Darmstadt-Fans, nachdem sie Kiel geschlagen haben, HSV geschlagen haben, die sind total begeistert. Sollten sie nächstes Wochenende verlieren und wieder ein bisschen weiter nach unten rutschen, ist schon wieder alles ganz furchtbar.
Worauf ich hinaus will, ist, dass beim HSV definitiv in den letzten Jahren immer wieder ein Spannungsabfall zu beobachten war. Und vor allem immer dann, wenn er die Big Points...
Ja, da hast du recht. Da stimme ich dir zu.
Das war im Abstiegskampf so, das ist im Aufstiegskampf jetzt wieder nicht anders. Und die Frage ist, woran liegt das? Also warum ist es unabhängig von Personen, von Mannschaften, von Trainern, von Vorständen und sonst was, warum ist es immer wieder so, dass es zu einem Spannungsabfall kommt? Warum kann man diese Spannung nicht aufrechterhalten? Ich erwarte ja nicht, dass der HSV jedes Spiel gewinnt. Das kann er auch gar nicht. Dazu ist die Mannschaft auch nicht gut genug. Also auch Köln hat nicht jedes Spiel gewonnen. Aber ich erwarte zumindest mal von so einer Mannschaft über einen längeren Zeitraum hin konstant gute Leistungen. Also das wird ihnen doch nachgesagt. Also ich habe diese Woche wieder gelesen, Douglas Santos ist ja im Grunde genommen schon wieder auf dem Weg zu einem Champions-League-Verein, aber er zeigt ja alle irgendwie nur alle fünf Spiele mal, dass er wirklich gut ist, und ansonsten ist er auch häufig mal wieder nur ein Mitläufer. Also woran liegt es, dass wir, und da ist wieder dieses große Wort HSV-Wohlfühloase, also warum kommt es eigentlich dazu, dass die Spieler und Verantwortliche das Gefühl haben, dass man vielleicht ein bisschen den Gang rausnehmen kann? Und ich dazu eine Anekdote. Ich habe diese Woche gelesen und mich dann so ein bisschen darüber gewundert, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch übertreibe, aber ich habe diese Woche gelesen, dass irgendeine Trainingseinheit wurde nach 60 Minuten abgebrochen, weil es geregnet hat und es ein bisschen windig war und man wollte nicht, dass die Mannschaft sich erkältet oder dass sich irgendein Spieler erkältet. Dann frage ich mich natürlich, was hätte jetzt eigentlich irgendwie, was würden jetzt so alte Haudegen wie Felix Magath, Horst Rubesch, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Mario Basler, die ja auch alle gute Kicker waren, was würden die eigentlich zu so einer Haltung sagen? Würden die sagen, Leute, was ist denn los bei euch? Also es regnet ein bisschen und wir haben jetzt Angst, dass wir uns alle erkälten. Deswegen machen wir mit dem Training vorher Schluss und trainieren irgendwie nur zweimal in dieser Woche, weil wir haben zwei Tage freigegeben. Wir hatten halt auch irgendwie viel zu feiern. Das kann es ja nicht sein. Ja, das heißt, es stimmt in der Einstellung insgesamt irgendwie nicht, dass man das über die Jahre hinweg nicht hinbekommen hat. Ich sehe aber deutlich, und das möchte ich Hannes Wolf und Ralf Becker auch zugute halten, dass sie darum bemüht sind, in vielen ihrer Aussagen eben genau das zu verkörpern, einen Leistungsgedanken und auch den Leistungsgedanken des Sports, der ja von dir erfordert, jede Woche aufs Neue dich zu beweisen. Das heißt, dass der Sieg vom letzten Wochenende ist im nächsten Spiel nichts mehr wert. Du musst dich wieder aufs Neue beweisen. Aber ich glaube, das wird halt noch seine Jahre dauern, bis diese Mentalität sich überhaupt irgendwie in den Köpfen aller verankert hat.
Also na gut, aber wenn du sagst, dass der Trainer den Anschein erweckt, er hat aber diese Gewinnermentalität und wir alle glauben, Ralf Becker hat sie auch, dann musst du natürlich den Blick auf die Spieler werfen. Und ich bin jetzt gerade mal auf hsv.de gegangen und da gibt's ja immer die Stimmen zum Spiel. Und da sagt Khaled Narey, für die zweite Halbzeit gibt es keine Erklärung. Wir dürfen hier zu Hause nicht drei Tore in einer Halbzeit kassieren. Ganz ehrlich, Khaled Narey, ich will mir nicht auf einen einschießen, weil es waren viele schlecht. Ja, aber ganz ehrlich, der hat mich schon, als er da noch auf dem Platz war, so aufgeregt, weil der nicht, ich denke, der ist so schnell. Aber so richtig schnell war er nie, gedankenschnell erst recht nicht. Und Khaled Narey gehört zu denjenigen, die, wenn sie aber auch nur angehaucht werden, schon fallen, im Fallen, schon die Arme strecken und sagen, hier, großes Foul. Das hat er gemacht beim Elfmeter, da wurde er auch gefoult, das will ich ihm nicht negativ, aber das hat er auch danach noch ein paar Mal gemacht. Und da habe ich schon meinen Fernseher angeschrien, weil ich so denke, wie wär's, wenn du mal... dieses doofe Wort Körperspannung. Aber wie wäre es, wenn du jetzt mal eine Körperspannung hast, nicht sofort umfällst, sondern einfach die Geilheit hast, noch den nächsten auch noch auszuspielen und versuchst aufs Tor zu schießen? Aber das ist ja diese Einstellung, dass man sagt, naja, wir mogeln uns irgendwie durch. Und ich finde, das geht nicht. Das geht nicht. Und da müsstest du doch als Trainer sagen, beim nächsten Mal, schade, Bank.
Naja. Also ich hab den Eindruck, auch zum Trainer, ich habe den Eindruck, dass der, als er kam, hat er ja ein paar Dinge geändert. Also ich war überhaupt kein Freund von dieser Christian-Titz-Taktik und ich war auch überhaupt kein Freund von diesem Hype, weil ich wusste, das hat sich später ja auch bestätigt, dass der Vorstand eigentlich gar nicht an Christian Titz glaubt, aber diesen Hype halt mitnehmen wollte. Man hat sich nicht getraut und so weiter und so. Also typisches HSV-Problem, gehst mit einem Trainer in die neue Saison. Keiner hat den Mut, und da sind wir wieder bei dem Punkt, keiner hat den Mut, mal eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, Christian Titz hat einen super Job gemacht, aber wir wollen mit einem anderen Trainer in die neue Saison. Hat man nicht gemacht. Man hat den Hype ausgenutzt. Dann irgendwann hat man sich doch dafür entschieden, Hannes Wolf zu holen. Hannes Wolf hat bis zum Winter, also bis kurz vor Weihnachten, bis zu diesem Spiel in Kiel, hat er aus meiner Sicht viele Dinge auch richtig gemacht. Also sowohl taktisch als auch bei den Auswechslungen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch bei ihm, stelle ich fest, und die Kritik ist ja auch durchaus berechtigt, die viele Fans an ihn richten, gibt es ab dem Jahreswechsel auch einen Bruch. Also zum Beispiel habe ich nicht verstanden. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob das irgendwie mit Verletzungen zu tun hat oder mit einer Erschöpfung oder so weiter, aber zum Beispiel die Auswechslung von Özcan und die Hereinnahme von Louis Holtby. Ich habe im vergangenen Sommer schon gesagt, dass ich von Louis Holtby fußballerisch nicht viel halte. Der hat ganz wenige gute Spiele abgeliefert, aber Louis Holtby verkörpert im Grunde genommen den modernen Fußball. Er ist ein Show-Fußballer. Er ist jemand, der klopft sich auf die Schulter, auf die Brust, der küsst die Raute, der macht 5 Videos nach dem Derby-Sieg, der ist sauer, wenn er ausgewechselt wird, der zeigt irgendwie Engagement, aber letztendlich der Ertrag ist relativ gering.
Ich bin ein kleiner Louis Holtby-Fan, gebe ich zu. Vielleicht, er hat mich damit gepackt.
Ja, weil er dich damit gekriegt hat.
Richtig. Also auch da wieder, es gibt auch genügend Leute, die jetzt sagen, Louis Holtby, bester Mann, einer von uns, nach der vergangenen Woche. Aber das zum Beispiel ist, also er ist zum Beispiel so ein Typ, das hat man auch ganz häufig nach so Auswechslungen gesehen, der dann total beleidigt ist, also überhaupt keine Selbstreflexion. Total beleidigt, warum er jetzt ausgewechselt
das
worden ist.
Stimmt doch gar nicht. Halt, stopp, nein. Nein. Das ist doch völlig falsch. Louis Holtby, wenn er ausgewechselt wird oder wenn er auf der Ersatzbank ist, ist einer der wenigen Spieler, ähnlich wie Tom Mickel, die auf der Bank aber abgehen und die Mannschaft völlig unterstützen. Hier muss ich zum ersten Mal eine Karte ziehen. Verwarnung. Das ist Quatsch.
Nein, da muss ich dir trotzdem widersprechen, weil es gab häufig.
Kannst du gerne, aber dann bist du halt, dann liegst du halt falsch.
Dann kriege ich halt jetzt die gelb-rote Karte und fliege raus. Ja. Das erste Mal im HSV-Podcast. Es gab in der Saison schon häufiger Szenen, und die kann ich dir gerne nochmal raussuchen. Ich glaube, das war, sogar im Hinspiel, wenn es nicht gegen Darmstadt oder in einem anderen Spiel. Auf jeden Fall war Hannes Wolf schon Trainer. Louis Holtby wird ausgesetzt. Ich will jetzt gar nicht alles an Louis Holtby festmachen. Ich möchte nur etwas an einer Haltung irgendwie deutlich machen. Furchtbares Spiel abgeliefert. Wird ausgewechselt, pöbelt rum und pöbelt nach dem Spiel, diskutiert er noch mit Hannes Wolf, das war im vergangenen Jahr, diskutiert noch mit Hannes Wolf. Dann in diesem Spiel wieder so eine Szene, wo ich mir denke, es geht da auch nur irgendwie um Show und wie sehe ich am besten aus. Bakary Yatta läuft von rechts aufs Tor zu, bekommt irgendwie den Ball, kann aufs Tor schießen, schießt auch aufs Tor. Louis Holtby läuft in der Mitte und wird von 3 Verteidigern begleitet. Yatta schießt, er verschießt den Ball, also der Ball geht links am Pfosten vorbei und Louis Holtby fängt an zu pöbeln. Und wie er gar nicht anspielbar war. Eine Woche davor gegen Greuther Fürth, genau die gleiche Szene oder beziehungsweise ähnliche Szene. Louis Holtby spielt einen Fehlpass, er spielt Bakary Yatta den Ball in den Rücken. Ja? Bakary Yatta kann den Ball gar nicht bekommen. Aber der pöbelt eine Minute lang darüber, warum Bakary Yatta jetzt eigentlich nicht den Ball bekommen hat. Das ist auch eine Einstellung und das ist eine Sache.
Daniel, habe ich dir doch schon mal, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Wenn eine Frau schwanger ist, ja, dann sind sie nur noch schwangere Frauen. Ich meine mal ganz ehrlich, du sagst jetzt Szenen, wo sich Louis Holtby so und so und so verhalten hat. Ich glaube, wenn alle Spieler des HSV in den letzten Jahren so eine Einstellung zum Beruf hätten wie Louis Holtby, wären wir zumindest nicht abgestiegen. Vielleicht würden wir nicht Champions League spielen, vielleicht wären wir eine graue Maus, aber ich finde, da deine Kritik ist da nicht 100% falsch, aber sie ist trotzdem im Verhältnis überzogen.
Ich wollte, wie gesagt, ich wollte an der Haltung, und das passiert ja häufiger, auch in den letzten Jahren ist es häufiger passiert, an der Haltung deutlich machen, dass es auch sehr häufig beim HSV darum geht, wie komme ich am besten aus dieser Situation jetzt eigentlich raus? Und das war...
Naja, das kann ich, ja, da ist er natürlich anfällig, klar, mit seinen Social Media und seinen im richtigen Moment zur richtigen Kamera laufen, um noch irgendwie einen geilen Fortnite-Tanz zu machen. Das kann ich total verstehen, da hast du ja auch recht. Aber ich finde, wir kommen jetzt hier so nicht weiter. Irgendwie, weil ich verstehe deine Kritik und ich würde auch sagen, Daniel, du hast mich total an deiner Seite, wenn du sagst, warum ist seit Jahren irgendwie beim HSV läuft das so falsch? Weil der Verein und dadurch auch vielleicht Teile der Fans, wobei dem Fans sich da jetzt gar keine Schuld geben würde, aber dem gesamten Umfeld des HSV, weil wenig für viele dann schon genug ist. Und weil wir nicht mehr diese Gewinnermentalität haben. Da würde ich dir zustimmen.
Aber das, ja, okay.
Bitte. Nee, Sascha, du gern.
Nee, ach, das ist dann vielleicht, wenn du sagst, aber, hätte ich dich dann noch gerne ausreden lassen. Die Frage ist ja eben, wie man sowas dann quasi mal beenden kann, diese Phase. Liegt genau. Das dann an den Mitarbeitern des HSV? Also ich denke da jetzt genau. An Spors als Chefanalytiker oder wer ist ihm da doch gerade jetzt noch sozusagen vorangestellt worden, jetzt neulich noch präsentiert worden? Sind das die Leute im Hintergrund, wo man sagen muss, so das sind die dafür sorgen müssen, dass jetzt endlich mal andere Spieler mit anderen Mentalitäten hier ankommen?
Also der Fisch, wissen wir, ne, stinkt immer vom Kopf zuerst. So. Also das muss man sich dann angucken. Aber Daniel hat ja gerade gesagt, dass er zumindest zu einem gewissen Teil sowohl unserem Trainer als auch dem Sportchef schon eine gewisse Sieger- oder Gewinnermentalität schon unterstellt. Dann ist ja die Frage, aber wenn die das tun, dann fallen mir zwei Dinge ein. Dann ist die erste Frage, ja, aber warum wird es dann nicht besser oder halt immer nur alle 5 Spiele? Oder, da hat Daniel total recht, immer wenn wir Druck haben, dann funktioniert es meistens und ansonsten nicht. Das stimmt ja auch völlig. Und das Zweite, scheiße, das war noch das Zweite, was ich mir gerade...
Aber ich kann...
Machen wir das Erste als Erstes.
Um darauf einzugehen. Also ich habe ja gesagt, Hannes Wolf und Ralf Becker, da identifiziere ich eine Siegermentalität, identifiziere ich auch selbstkritische Töne. Also ich habe noch nie von einem Trainer, obwohl sie ja so weit oben stehen, so kritische Töne über Leistungen und den Saisonverlauf gehört wie von Hannes Wolf. Und absolut zu Recht. Die Frage ist nur, in welchem Umfang findet das, was er erzählt, eigentlich auch, also wie wird das abgebildet? Und ich kann mich dann, das ist jetzt keine Generalkritik oder irgendwie Pauschalkritik an den Medien, aber auch die sind ja auch in gewisser Weise ein Abbild von Stimmungen, ein Abbild davon, wie die Leute denken und was sie so fühlen. Und ich kann mich erinnern, vor 2, 3 oder 4 Wochen gab es einen Text, da stand drin, ich möchte die Zeitung jetzt gar nicht benennen hier, aber da stand drin, der HSV ist zu groß für diese Liga. Und damit wird ja im Grunde genommen ja nur das deutlich gemacht. Also es ist ein Abbild dessen, was die Leute auch denken und auch was die Leute zu dem Zeitpunkt vielleicht auch empfunden haben. Wir sind irgendwie ganz gut drauf, wir sind irgendwie Tabellenführer gewesen, Sieg ist ungefährdet. Aber die kritischen Untertöne, die dort geäußert werden, auch von einem Trainer dann geäußert werden, die werden in der Breite nicht abgebildet. Und man darf sich doch auch nicht die Illusion machen, dass die Jungs, die Spieler, die alle so alt sind wie ich und noch viel, viel jünger zum Teil, dass die irgendwie bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook und in den Zeitungen irgendwie nachlesen, was über sie geschrieben wird, was über den Verein geschrieben wird und sonst was geschrieben wird. Und wenn man sich das alles nur mal anguckt, ja, dann kommt man ja zu dem Schluss, beim HSV läuft es eigentlich ganz gut. Also die Leistungen stimmen und die Ergebnisse stimmen und sonst was. Wenn man sich aber die Verantwortlichen ganz genau im Detail anhört, dann warne, und das, was Hannes Wolf gesagt hat, wir haben uns in jedem Spiel schwer getan. Dann heißt es doch, dass jedes Spiel in der zweiten Liga, obwohl man schon abgestiegen ist, obwohl man ja eigentlich eine Mannschaft hat, die deutlich teurer ist und eigentlich mehr Erfahrung hat, also zumindest mehr Profi-Erfahrung hat als der ein oder andere Gegner, dass der eigentlich im Grunde genommen immer nur mit dem Minimalen durchkommt. Man mogelt sich irgendwie durch die Saison, aber man hat den Eindruck, oder es wird einem der Eindruck vermittelt, dass man im Moment etwas sehr Besonderes erreicht hat. Und genau das ist halt, das ist, glaube ich, genau der Fehler. Dafür kann jetzt Hannes Wolff nichts. Da kann jetzt nicht sagen, bitte Zeitungen, bitte schreibt jetzt mal, dass das alles nicht geht. Das schreiben die nach einer, das wird nach einer Niederlage wird das geschrieben. Aber ich habe doch die ganze Saison auch, überall, als auch der HSV Tabellenführer war, habe ich doch irgendwie fast nie einen kritischen Kommentar oder einen kritischen Artikel darüber gelesen, dass der HSV zwar punktemäßig gut dasteht, aber von den Leistungen her in vielen, vielen Spielen eigentlich nicht überzeugend ist. Oder habt ihr das so wahrgenommen?
Ich lese ja wenig Tageszeitung. Ist vielleicht auch ganz gut für meine Nerven.
Nein, aber die Sache, da gebe ich Daniel ja vollkommen recht. Ne? Das war ja vorhin, was wir vorhin schon hatten, dieses Stichwort HSV ist effektiv, aber nicht ein hochentwickeltes taktisches Superteam, also davon weit entfernt.
Nein, das sind wir nicht. Ich denke ja immer an meinen Freund Proxy, mit dem ich den Reingemacht-Podcast mache. Die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, aber für alle diejenigen von euch, die aus welchem Grund auch immer erst jetzt diesen Podcast hören, zum ersten Mal und das noch nie gehört haben, ja, dieser Freund, mit dem ich den Reingemacht-Podcast mache, ist ja Hannover 96-Fan und Hannover hat vor 3-4 Jahren irgendwie mal in der zweiten Liga gespielt und da hat er gesagt, das erste Spiel hat Hannover 4-0 gewonnen und da hat er gedacht, als Absteiger von der ersten Liga, dass man sagt, das wird ja hier in der zweiten Liga, es wird ja ein Kinderspiel und Hannover hat bis zum letzten Spieltag kein Spiel mehr mit mehr als einem Torvorsprung gewonnen. Also wenn sie gewonnen haben, dann nur 1-0, 2-1, 3-2, immer knapp. Er sagt, er musste jedes Spiel zittern und das hat er mir für den HSV auch prognostiziert. Und ja, bis auf ganz wenige Spiele hat er damit ja auch recht. Hannes Wolff hat übrigens nach diesem Spiel gesagt, schon im Laufe der ersten Halbzeit haben wir den Zugriff auf das Spiel verloren, ohne dabei klare Chancen von Darmstadt zuzulassen. Das, muss ich sagen, ist ja wieder ein Satz, den ich toll finde, weil... Ja. Ich befürchte, wenn ich, keine Ahnung, morgen und übermorgen mit irgendwelchen Nachbarn spreche, dann wiederholen die das, was bei Sky gesagt wird und was höchstwahrscheinlich in den Zeitungen steht. In der ersten Halbzeit war der HSV klar besser, in der zweiten nicht. Und ich sage halt, nee, der Fehler lag schon eigentlich in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Ja, dass man sagt, das... Also wie es Daniel gesagt hat, ne, dass du hast irgendwie das Gefühl, die Mannschaft Darmstadt, die war so verunsichert und dann vor dieser Kulisse 55.000, du liegst 0-2 zurück, du bist eigentlich am Boden und dann kann es doch wohl nicht angehen, dass du dann wieder aufstehst. Und der Gramotzis, ich weiß nicht, ob ihr das bei Sky gesehen habt, der hat ja ein Interview gegeben. Und ich kann es jetzt nicht wortwörtlich mehr wiederholen, aber fand ich ganz interessant, weil der Sky-Reporter hat gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn Ihrer Mannschaft in der Halbzeit mitgegeben, ne? Dass sie jetzt so viel besser geworden ist. Und da hat er gesagt, ja, ich habe zu der Mannschaft gesagt, wir können über Taktik sprechen, wir können über Spielsysteme sprechen, wir können über 4-4-2 oder 4-3-3 sprechen. Ey Jungs, wenn ihr nicht die richtige Einstellung auf dem Rasen habt und nicht geil darauf seid, in jeden Zweikampf zu gehen, dann ist alle andere Diskussion überfällig. Das ist die Grundlage und das erwarte ich in der zweiten Halbzeit. Ja, und da frage ich mich natürlich, wenn Hannes Wolff jetzt sagt, schon im Laufe der ersten Halbzeit haben wir den Zugriff auf das Spiel verloren, warum wurde anscheinend in der Halbzeit, entweder wurde das Ähnliche gesagt, aber es wurde nicht umgesetzt oder es wurde es nicht gesagt, aber wie kann es angehen, dass die Mannschaft weiterhin so... Und da komme ich nochmal mit dem Wort, so arrogant oder wie wir es auch immer nennen mögen. Warum, wie kann das angehen? Wie kann das angehen?
Und da komme ich wieder zu meinem Punkt, zum Ausgangspunkt zurück. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, weil ich habe ja gerade gesagt, in der insgesamten Wahrnehmung ist es ja so, dass der HSV eigentlich eine tolle Saison spielt und ist eigentlich bis jetzt auf ein paar Niederlagen ist eigentlich alles gut gewesen, bis vor kurzem. Ja? Jetzt kann man natürlich, was muss denn jetzt eigentlich passieren, damit das, was wir alle die ganze Zeit wahrgenommen haben, aber was eigentlich ganz wenige irgendwie so auch so aussprechen wollten, ist, dass die Leistungen über weite Strecken fahrig sind, dass das in ganz vielen Spielen dann doch irgendwie nicht das Maximum ist, dass man immer nur mit einem Torunterschied gewonnen hat, bis jetzt auf St. Pauli. Es gibt dann einmal die Möglichkeit, dass einer der Verantwortlichen, der sich sonst nicht zu Wort meldet, vielleicht mal in einem Statement sagt, also wir sind zwar irgendwie punktemäßig ganz gut, aber ich erwarte von der Mannschaft deutlich mehr. Oder man kann es so machen, man kann sagen, also wenn wir am letzten Spieltag aufsteigen, bin ich zufrieden. So kann man es machen. Und dann verliert man das Spiel 2-3. Und ich kann euch jetzt auch eine Prognose abgeben, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Ich weiß das nicht, gegen wen spielen Sie nächste Woche?
Nächste Woche ist Länderspielpause und auch Podcastpause.
Nach der Länderspielpause.
Warte, was ist das nächste Spiel? Warte, ich gucke sofort nach. Hier ist
Bochum. 30. Dritter Spiel gegen Bochum.
Bochum, okay. Ja. Gegen Bochum wird es wahrscheinlich wieder ein relativ wackeliges Spiel. Entweder unentschieden oder Niederlage. Man spielt ja auch wieder auswärts. Bochum ist eine Mannschaft, die durchaus auch überzeugt hat in dieser Saison. Und dann nach dem Bochum-Spiel wird der Druck wieder enorm sein. Es wird wieder eine Diskussion geben um Hannes Wolf. Die ersten sagen ja schon, der kann es nicht, der kann nicht wechseln, der kann keine Taktik. Dann wird der Druck wieder enorm sein und der HSV wird ein überzeugendes Spiel abliefern.
Das wäre ganz geil, weil dann sind wir nämlich im DFB-Viertelfinale gegen Paderborn. Das wäre das Spiel nach Bochum.
Richtig.
Dann sind wir doch zur richtigen Zeit wieder da.
Aber das ist sozusagen, ja, ich habe gelernt, dass es das eigentlich gar nicht gibt, hat mich einer belehrt bei Twitter, aber ich habe immer gesagt, mit minimalem Aufwand den maximalen Erfolg erzielen. Anscheinend geht das nicht aus ökonomischen Prinzipien. Ich weiß es nicht, egal, ihr wisst ja, was ich meine.
Genau. Jedes Pferd springt ja nur so hoch und so weiter. Wir kennen die.
Man ist immer dann voll da, wenn es wirklich brennt und ansonsten lässt man es ein bisschen lockerer angehen. Und das ist halt so die Haltung, die man hat. Und entsprechend ist die Saison auch so, wie sie ist. Ansonsten wäre das doch, also wir haben doch auch...
Wir sind aber weiterhin alle drei der Überzeugung, das ist kein Hannes-Wolf-Problem und das ist kein Narey-Problem, sondern dieses Problem haben wir schon seit Jahren. Egal welche Spieler, egal welcher Trainer. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Ja. Aber du hast gerade gesagt, der Trainer ist schon wieder in der Diskussion. Ich muss sagen, es ermüdet mich, weil wenn irgendwelche HSV-Fans, und ich bin ja auch einer, ja, und ich ärgere mich auch, und in der ersten Emotionalität während des Spiels und die erste halbe Stunde nach dem Spiel, da erlaube ich auch jeden Tweet. Aber wenn es irgendeinen Verein auf diesem Planeten gibt, der zeigt, dass ständige Trainerwechsel irgendwie jetzt auch nicht so erfolgsversprechend sind, dann ist es doch der HSV. Und wenn wir jetzt da einen haben, der jung ist, wir haben ja immer noch, glaube ich, die jüngste Mannschaft der zweiten Liga und wir haben auch noch einen ziemlich jungen Trainer. Und wenn auch du, Daniel, sagst, und der hat auch eine gewisse Siegermentalität, die er verkörpert, da muss man doch sagen, ja, dann darf der auch mal scheiße wechseln und dann wird auch mal ein Spiel taktisch verloren. Das ist dann nun mal so. Oder? Es kann doch nicht angehen, dass der schon wieder in Frage gestellt wird.
Nein, natürlich, also aufgrund der Historie muss man natürlich sagen, völliger Blödsinn, jetzt schon wieder über den Trainer nachzudenken. Bitte. Der Punkt ist ja nur, dass bei jedem Trainer, also der HSV hatte, wie viele Trainer hat der HSV in den letzten 10 Jahren beschäftigt? 20, sagen wir mal, irgendeine Zahl. Ungefähr wird schon hinkommen. Es kann ja nicht sein, dass von all diesen 20 Trainern alles nur Vollidioten.
Ja, genau.
Das kann ja nicht sein.
Nee, kann nicht sein.
Das Problem ist, dass sie irgendwann von den Mechanismen und von der Schwere, sich gegen diese legere Haltung zu wehren und gegen diese ganzen Alibis, dass man irgendwann davon zerfressen wird. Das heißt, wenn es jetzt wenn Hannes Wolf den Bogen jetzt nicht schafft, ja, dann wird er irgendwann, nicht weil er ein schlechter Trainer ist, sondern weil er einfach von der Gesamtlage zerfressen wird. Und dann wird es, ich möchte das jetzt nicht, möchte jetzt keine Prognose abgeben, dass der HSV nochmal den Trainer wechselt. Würde das auch ziemlich dumm finden eigentlich. Eigentlich müsste der Vorstand, alle müssten den stärken und müssten sagen, also ein Trainerproblem haben wir hier definitiv nicht. Da muss sich jeder Spieler an die eigene Nase fassen. Aber wir kennen ja unseren HSV. Und der HSV hat sich jetzt nicht, weil er abgestiegen ist, um 180 Grad gedreht. Also sind ja immer noch die gleichen, wir haben ja gerade über Christian Titz gesprochen, den Hype mitgenommen und so weiter. Alles das, was die letzten Jahre über jedes Jahr passiert ist, ist auch in diesem Jahr und in dieser Saison schon passiert. Das heißt, es gab jetzt keinen fundamentalen Richtungswechsel beim HSV, auch wenn viele das glauben. Aber im Kern gab es keinen fundamentalen Richtungswechsel. Das heißt, es kann durchaus dazu kommen, wenn die Wende nicht gelingt, dass Hannes Wolf von der Gesamtlage, von der Schwere dieser Aufgabe, von der Schwere, sich da durchzusetzen, zerfressen wird, und dann irgendwann den Zugang verliert. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie am 28., 29. Spieltag kurz vor Schluss nochmal einen Trainerwechsel geben, wenn es Hannes Wolf nicht gelingt.
Dann kommt Hüb Stevens. Bin mir sicher. Ja, na klar, weil der gerade Schalke irgendwie gerettet hat oder auch nicht, wie auch immer.
Also der HSV beschäftigt ja noch 3 Trainer, das heißt, er könnte auch da nochmal einen reaktivieren.
Ja, Hollerbach zurück, es war eh der Beste.
Ja gut, aber diese Mechanismen, die greifen ja letztlich bei jedem Verein der Welt. Also da kannst du bei vielleicht nicht bei Manchester City oder so, aber guck bei Inter Mailand, wo wer ist es? Balletti seit 2 Jahren darum kämpft, da akzeptiert zu werden. Das trifft jeden Verein der Welt. Wenn es nicht läuft, wird der Trainer irgendwo in Frage gestellt, weil letztlich ist er, ja, in diesem Falle der Hauptverantwortliche.
Okay, aber dann gebe ich
jetzt... Aber wie du sagst, die Vorstandsvorsitzenden und alle anderen, die über ihm in der Nahrungskette stehen, die mögen sich doch dann bitte hinter ihm ihn stellen im Zweifelsfall. Und
aber dann gebe ich jetzt mal eine Prognose ab, egal wie die Saison ausgeht. Am 34. Spieltag heißt unser Trainer immer noch Hannes Wolf und ich finde das auch richtig.
Ja.
So, ich möchte mich bei dir, Daniel, bedanken und auch bei dir, Sascha, bedanken, weil ich wollte wirklich, also wir sind noch nicht ganz am Ende, keine Angst, aber wir kommen langsam in die finale Runde, weil ich wollte diesen Podcast dazu nutzen, wirklich mich auszukotzen, weil ich sowas von enttäuscht bin, dass ich denke, also ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt, ich wiederhole es hier nochmal. Gestern hat Union Berlin verloren. Ja, St. Pauli liegt zur Halbzeit 0-3 zurück oder nee, 0-2 und dann war es ja relativ schnell nachher sogar 0-4. Und der HSV hat die auswärts schwächste Mannschaft im Stadion. Wir führen zu dem Zeitpunkt, als St. Pauli schon 4-0 zurückgelegen hat, wir führen noch 2-0. Und der HSV gibt dieses Spiel völlig aus der Hand. Ich kann euch gar nicht sagen, wie genervt ich war in dem Moment. Ich war machtlos. Und weil wir gerade über den Trainer gesprochen haben, klar, das Gemeine beim Fußball, hinterher ist man immer schlauer, da weiß man immer, was alles falsch gelaufen ist. Aber in diesem Punkt, wenn ich auf der Trainerbank gesessen hätte, hätte ich, glaube ich, genauso die Wechsel vollzogen, weil sie halt Schnelligkeit und offensives Spiel für mich signalisiert haben. So von wegen, ey, lass uns hier nochmal ein drittes Tor schießen. Sascha, wie siehst du das? Warst du auch so total genervt und
Von den Wechseln? Nee.
Nein, also auch von der Gesamtmet. Ich hab Twitter gelesen, ey, ja. Freunde, regt euch nicht so auf, ist doch nichts passiert, die anderen haben doch auch verloren. Wo ich dann so denke, ey, nein, gerade deswegen rege ich mich auf. Weil es war dieses, was wir ja oft sagen, hier mal dieses 6-Punkte-Spiel, es wären 10 Punkte zu Platz 4 gewesen, wenn wir Darmstadt 98 geschlagen hätten. Ich meine, so schwer kann das nicht sein.
Nee, das ist ganz klar. Wenn man meine wenigen Tweets zu diesem Spiel auch tatsächlich sich nochmal durchliest, oh Gott, das waren wirklich sehr, sehr wenig, dann liest man da also für meine Verhältnisse aber herbe Kritik am HSV. Nee, also so ein Spiel aus der Hand zu geben, das geht gar nicht. Also das ist egal, ob du dagegen, da hätten sie auch mit der zweiten Garde spielen, das darfst du nicht. Du musst Darmstadt im eigenen Stadion mit 0 Punkten wieder nach Hause fahren lassen. Jetzt nehmen sie die 3 Punkte mit, das nervt ungemein. Und das war völlig unnötig aufgrund des Spielverhaltens, aufgrund des Spielverlaufes. Und dass Darmstadt da womöglich über sich hinausgewachsen ist, das ist ein Nebeneffekt, aber der HSV hat es da selber in der Hand gehabt und aber sowas von völlig versingbeutelt.
Und der HSV hatte nach dem 2-2 auch wieder Gas gegeben.
Ja,
wenn man jetzt gesagt hätte, aus welchen Gründen auch immer, jetzt die Mannschaft ist hier irgendwie durch. Aber nee, und ich finde halt, dieses Gas geben hat mir noch so richtig gezeigt, ey, ihr hättet's doch gekonnt. Ja. Wieso sucht Pollersbeck irgendwie noch in der Südkurve noch nach dem Ball, bevor er dann Abschlag macht? Ja, und brauchte für 3,5 Minuten gefühlt. Ja, und als es 2-2 stand, auf einmal ging es ihm nicht schnell genug. Ja, und dann hat er so, also ich hasse das. Das sind Signale, die völlig falsch sind, meiner Meinung. Sie sind, die gehen mir als Fan sowas von auf den Sack. Das glaubt man ja gar nicht.
Ja, das nervt. Ne? Also. Deswegen jetzt 14 Tage hart trainieren.
Und noch Länderspielpause. Das ist ja auch noch jetzt schlimm. Mit dieser Schmachleben. Das gibt's doch gar nicht. Ja,
das ist noch schlimmer. Ne? Ja. Das ist fast schlimmer als eine Derby-Niederlage.
Nein, das ist schon das Geilste. Also egal, wie die Saison ausgeht, ich werde immer daran denken, wie wir 4-0 gewonnen haben. Das fand ich natürlich gut. Da bin ich vielleicht auch zu sehr einfach nur Fan. Und das bin ich dann ja auch gerne. Daniel, wir hätten noch über so viel sprechen können. Ne? Jetzt geht's um die Lizenzen und der Hoffmann morgen am Sonntag spricht er noch mit Kühne übers Radio und der VfB bestätigt, dass sie mit Mangala verlängert haben. Also es gibt ja noch ganz viele Metathemen beim HSV, aber die Zeit ist uns ein bisschen weggerutscht. Die Frage, die mich brennend interessiert, wo wir dich hier schon mal als Gast haben, hast du dich wohlgefühlt bei uns?
Total.
War es?
Das war eine sehr kurze Antwort. Da besteht noch Redebedarf im Off.
Ja. Ne?
Ja. Also das war die beste Podcast-Folge, die ich je in meinem Leben mitgemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, total.
Wie viel hast du?
Total ausgeufert, alle ausgerastet, genauso muss Fußball sein eigentlich.
Ja. Wir sind das halt, deswegen, das ist halt ein Fußball-Podcast, das ist immer so irgendwie. Ja. Und wie viele Podcasts hast du denn schon so mitgemacht in deinem Leben, nur damit ich diese beste Podcast-Folge aller Zeiten, damit ich das einordnen kann?
Schon so einige, also 50 Leute, ich weiß es nicht, kann ich jetzt nicht abzählen, aber schon bin einigen dabei, aber das
Du bist doch auch manchmal Gast im Rasenfunk, ne?
Nee, im Rasenfunk tatsächlich.
Warst du noch nicht? Okay.
Ist das nicht dieser Podcast, der immer 24 Stunden dauert?
Ja, genau, der geht 24 Stunden, der hat immer gleich, das ist der Netflix-Fußball-Podcast, der hat die ganze Staffel, hauen sie jede Woche raus. Aber ich muss sagen, das klingt jetzt so ein bisschen lästerhaft, ich meine das gar nicht lästerhaft, ich finde, was der G-Netzer da macht, oder also der Max, ist Weltklasse. Also ich finde, der macht ein Audiojournalismus vom Feinsten. Ich bin Riesenfan davon. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich Riesenfan bin, es ist für mich, ich war da zweimal zu Gast, ich bin da auf der einen Seite stolz, dass man mich einlädt und finde das super, aber auf der anderen Seite ist mir da manchmal zu wenig Fußball Emotion. Es ist dann immer sehr sachlich und taktisch und dann diese abfallende Sechs mit da kann ich dann immer gar nicht so mitsprechen.
Also zusammenfassend, der Nur der HSV-Podcast ist sozusagen die Bild-Zeitung der Podcast, oder was? Bildet die Emotionen ab und die Stimmung inzwischen.
Sascha, ja. wir wollten doch Daniel nicht nochmal einladen, ne? Das war's.
Wir wollten es auch durchziehen, dass wir immer alles aufnehmen und hochladen. Ich behalte mir jetzt vor, da einen Piepser drüber zu setzen. Das gibst du wohl überhaupt
nicht. Genau. Nein, also mir hat dieser Podcast, mir diese Folge auch total Spaß gebracht und ich hoffe, dass ihr mich eben richtig ausgedrückt habt. Wenn nicht, lieber Max, sei herzlich gegrüßt von Hamburg nach München. Ihr macht da einen saugeilen Podcast. Ja? Ich bin nicht mehr Erstliga-Fan und trotzdem höre ich ganz viele Rasenfunk-Folgen, weil ich die einfach großartig finde. So, aber die letzte Frage, die ich Daniel nochmal stellen wollte. Daniel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber ab und zu in den sozialen Medien gibt es ja leichte Kritik, wenn du was schreibst. Ja? Also die ist...
Kann man so sehen.
Also sagen wir mal ehrlich, du kriegst ja oft sehr starke Kritik und ich habe das Glück, also ich kriege auch mal so einen Shitstorm, wenn ich irgendwie über die Pyro-Idioten schreibe, dann kriege ich schon mal 5, 6 Tweets, die nicht so schön zu lesen sind, ja, aber das hält sich bei mir zumindest absolut in Grenzen und ich kann damit sehr gut leben, aber ich glaube du, also bei dir müsste der Druck doch eigentlich viel höher sein, empfindest du das als Druck, wenn du da so oftmals scharf kritisiert wirst von gerade von HSV-Fans?
Und trifft dich das vor allen Dingen auch persönlich? Also ist es denn so, dass du sagst, die irgendwie
habt ja, keinen Bock mehr auf den Mist? So, weißt ja, du? Weil die Kritik dir gegenüber ist ja schon manchmal auch persönlich.
Also ich hab großes Verständnis dafür, dass wenn man mit so viel Leidenschaft und so viel Emotionen einen Verein verfolgt, ich habe das immer so ein bisschen versucht darzustellen, wie wenn ich jetzt ein Kind hätte und ein anderer kritisiert mein Kind, dann hasse ich diesen Typen. Das darf er nicht. Aber ich selber darf das schon. Das ist so ein bisschen auch die Haltung zwischen Eltern und Kindern. Und so ist es so mit seinem Verein auch ein bisschen. Man selbst darf über den HSV pöbeln und darf sich auch aufregen. Wenn es ein Externer macht, in Anführungszeichen, mag man das nicht so gerne. Deswegen habe ich da großes Verständnis dafür, dass viele Leute das zum Teil sogar persönlich nehmen, wenn die Kritik am HSV geäußert wird. Ich weiß auch, dass ich durchaus mit den Stilmitteln, die ich wähle, auch provoziere. Und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Tweet vielleicht auch über das Ziel hinausschieße, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich ja auch Emotionen habe. Also ich bin ja jetzt auch nicht völlig kühl und sitze da am Handy oder vor dem Bildschirm oder im Stadion und bin irgendwie ein Eisschrank. Also mich berühren ja bestimmte Dinge auch und ich ärgere mich auch über schlechten Fußball und über schlechte Entscheidungen. Der Punkt ist aber, dass man, das habe ich am Anfang, das habe ich auch einmal gesagt, man muss, also beziehungsweise die Leute müssen irgendwann mal anfangen zu differenzieren zwischen, wenn ich Kritik an einer Entscheidung, die der HSV trifft, zum Beispiel äußere, dann unterstellen viele Leute mir eine böse Absicht. Also die sagen dann, du möchtest doch dem HSV schaden. Wenn der HSV jetzt die letzten 10 Jahre alles richtig gemacht hätte und ich hätte jede Entscheidung kritisiert, dann hätten diese Leute alle recht und würden sagen, du kritisierst das ja nur, weil du möchtest dem HSV irgendwie schaden und du möchtest alles ins Lächerliche ziehen. Das Problem ist nur, dass ich durchaus von mir sagen kann, in vielen meiner Einschätzungen richtig gelegen zu haben. Und wenn ich eine solche Kritik äußere und sage, diese Entscheidung ist falsch, sie tut dem HSV nicht gut, dann ist das in gewisser Weise ja konstruktiv, weil ich damit sagen möchte, er müsste es anders machen, weil ich davon überzeugt bin, dass der andere Weg viel besser wäre. Und ich sehe mich ja durch die Vergangenheit darin bestätigt, dass viele der Dinge, die der HSV gemacht hat, eben falsch gelaufen sind. Und wenn dann die Kritik eben auch geäußert wird, und ich meine, wir sind jetzt nicht in einer Phase, wo man sagen kann, es läuft alles wunderbar. Und es ist auch falsch, wenn Leute sagen, ich würde gar nichts Positives beim HSV irgendwie, kommentieren. Wenn der HSV etwas gut macht und mir etwas gefällt und ich der Überzeugung bin, dass das richtig ist, dann sage ich das auch. Ich habe zum Beispiel bei der Entlassung von Christian Titz gesagt, ich fand es richtig, das zu tun. Da haben alle gesagt, das kann nicht sein. Ich habe gesagt, doch, der HSV hat sich jetzt mal unabhängig von allgemeinen Stimmungen irgendwie unabhängig gemacht und gesagt, wir sind nicht überzeugt, wir machen jetzt den Cut. Das fand ich gut, das war mal was anderes. So. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich so viele Emotionen dabei sind und sich die Leute das so zu Herzen nehmen, dass sie das einfach verwechseln. Also wenn ich die Kritik äußere, dann sage ich nicht, du als HSV-Fan bist jetzt ein Dummkopf und dein Verein ist total blöd, sondern die Leute, die in dem Verein arbeiten oder gearbeitet haben, die sehr viele Gehälter, riesige Gehälter kassiert haben, die sich nach außen hin super präsentiert haben und zum Teil sogar mit Applaus verabschiedet worden sind, diese Leute haben dem HSV den größtmöglichen Schaden zugefügt. Wenn ich etwas twittere oder einen Artikel schreibe oder einen Kommentar verfasse bei Facebook, dann ist die Entscheidung längst getroffen und mein Kommentar fügt dem HSV jetzt nicht elementaren Schaden zu, sondern es ist ein Kommentar, es ist eine Bemerkung, es ist eine Einschätzung oder Einordnung zu einer bestimmten Sache. Es ist aber nicht so, dass das wird leider verwechselt, also es wird häufig der Übermittler wird zum Verursacher der Nachricht gemacht, dass ich jetzt für irgendetwas verantwortlich bin, oder egal wer, also aber du hast jetzt mich persönlich angesprochen.
Ja.
Das wird leider häufig verwechselt und das ist auch etwas, was ich mir, wie gesagt, gestern angeguckt habe bei Matthias Sammer, der hat nämlich genau das Gleiche gesagt. Es geht zu sehr ins Persönliche, dass man sich persönlich angreift und weil du gesagt hast, die Leute greifen mich persönlich an. Wenn mich jemand persönlich angreift, dann heißt es doch, dass ihm eigentlich die Argumente fehlen, weil ansonsten könnte er mich doch inhaltlich irgendwie ausschalten.
Also,
aber das gelingt den meisten immer nicht und dann gleiten sie ins Persönliche ab und sagen, du hast böse Absichten, du möchtest eigentlich dem HSV was Schlechtes. Ganz ehrlich, und das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
Du bist HSV-Fan. Hallo?
Du bist weg.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist ein sehr gutes Ende.
Real Madrid.
Halt, stopp.
Und über Spiele unter der Woche.
Ich glaube, er hört uns gar nicht. Hallo? Du warst gerade weg. Das war ich weiß auch nicht. Wie in einer guten Fernsehserie, du hast gesagt, und eines ist mir ganz wichtig zu sagen, und dann warst du weg. Dann haben wir dich nicht mehr gehört. Was ist dir wichtig zu sagen?
Die Frage ist, hat er das jetzt noch gehört?
Nee, hat er auch nicht mehr gehört.
Okay, Hups, ich glaube, dann ist
das aber,
der perfekte Zeitpunkt
für... Oh Mann, das tut mir jetzt echt leid. Aber Sascha, ich fand seine Antwort hochinteressant, oder? Ich fand die total wertvoll. Ich fand die super. Ich hätte nur gerne...
Was anderes gewesen, da wollen Sie...
Wir müssen ihn ein bisschen ausblenden.
Ja,
Hups, ich will auch was dazu sagen. Also er hat sich so ein bisschen sicher herumlaviert, denn die Frage war ja eigentlich...
Nee, er hat nicht... Ja, ganz genau. Ja? Er hat nicht rumlaviert. Ich fand die Äußerung von Daniel hochinteressant und ich fand die ganz authentisch und ganz toll.
Absolut.
Und ich glaube auch für viele HSV-Fans, die vielleicht Daniel kritisch gesehen haben, können vielleicht mit diesen Aussagen auch ein bisschen was anfangen und das vielleicht dadurch irgendwie ein bisschen anders differenziert sehen. Genau. Aber die Frage war ja, wie geht es dir damit persönlich?
No. Ne? Ja, gut, hat er jetzt so nicht beantworten können.
Aber Daniel, hört uns, glaube ich, wieder, ne?
Haben wir noch Zeit?
Daniel, nur für dich, du wirst ja vielleicht diesen Podcast nach ungefähr 1 Stunde und 10 Minuten dir nochmal anhören. Du hast gesagt, das, was dir ganz wichtig ist zu sagen, und dann warst du weg.
Achso, dann war ich weg. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir so...
Ist egal, aber
lass mich noch eine kurze Frage stellen. Also wie gesagt, weil wir jetzt so nicht hören konnten, wenn dich die Leute also jetzt, na ich sag mal, angiften, anfeinden, du kommst damit klar, weil du weißt, dass sie das im Grunde gar nicht persönlich meinen und argumentationsschwach sind und das wird dich auch nicht davon abhalten, weiterhin deine Meinung bezüglich zum HSV kundzutun.
Alles andere wäre doch PR. Also alles andere wäre doch, ich würde doch den Leuten etwas vorgaukeln. Wenn ich der Meinung bin, dass das, was auf dem Platz oder das, was auf der Management-Ebene passiert, dass das schlecht ist und nicht dem HSV gut tut und ich das aber anders kommentiere, dann wäre ich doch ein Heuchler, oder? Also
darum geht es mir, also ich weiß ja nicht, mir ging es bei meiner Frage nur darum, wenn du das überhaupt beantworten kannst oder magst, wie geht es dir damit persönlich? Also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch schlecht zu kritisieren, aber wenn mich Leute über die sozialen Netzwerken beleidigen oder wenn sie mich anfeinden, also das geht mir schon nahe.
Genau, und natürlich würde man vielleicht sagen, irgendwie, und ich habe keinen Bock mehr drauf, ich höre auf.
Ja, und natürlich freue ich mich dann über 10 Zusprüche und dann kannst du auch mit 2 Kritiken ganz gut leben. Aber auch diese 2 Kritiken, bin ich ganz ehrlich, die tun mir dann schon weh. Und ich habe das Gefühl, wenn man so wie du, also den HSV so intensiv begleitest und ohne jetzt da eine Schleimspur ins Mikrofon zu sprechen. Aber ich finde halt auch, ich verstehe manchmal gar nicht die Kritik, die ich über dich lese. Manchmal, die verstehe ich gar nicht, weil ich halt auch sehr oft wahrnehme, dass du auch positiv über den HSV sprichst, wenn irgendwas gut läuft oder wenn ein Spiel gut gelaufen ist oder wenn ein Spieler gut gespielt hat. Also ich sehe das schon, aber da komme ich wieder mit den schwangeren Frauen. Wenn jemand sagt, nee, der Daniel, der kritisiert nur, dann lesen sie anscheinend wirklich immer nur die kritischen Punkte. Und nicht die positiven.
Also, um auf die Frage, also trifft mich das persönlich.
Ja.
Als ich angefangen habe, mich in sozialen Netzwerken persönlich zu äußern, war ich 20, 21, keine Ahnung. Mittlerweile bin ich jetzt schon 27. Auch noch nicht alt, aber ein bisschen Lebenserfahrung ist halt dazugekommen. Ich kann sagen, dass es am Anfang schon ein merkwürdiges Gefühl war, dann also eine Art Storm zu erleben, ja, also so persönliche Angriffe. Mhm. Aber ich habe versucht, und das war immer mein Ansatz, zu verstehen, warum machen das die Leute? Also was ist eigentlich der Hintergrund? Geht es wirklich um mich persönlich oder geht es darum, dass sie ihren Frust kanalisieren? Und das ist auch ein interessanter Effekt, dass dann ganz schnell die Kritik vom HSV in eine Kritik an meiner Person oder an dem, was ich geschrieben habe, umgemünzt wird. Das heißt, der HSV ist nach 20 Minuten schon längst gar nicht mehr das Thema, sondern es geht darum, was ich geschrieben habe. Das heißt, im Grunde genommen bin ich sozusagen so eine Art Filter auch für den HSV, auch wenn es jetzt im relativ kleinen Kreis ist. Aber natürlich trifft es einen, aber so mit der Zeit lernt man damit umzugehen und ich kann das relativ schnell auch wieder abschütteln. Natürlich gibt es Tage, da ärgert man sich, da denkt man sich, boah, jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, aber das legt sich dann wieder. Also das ist, ich finde, das gehört auch in gewisser Weise dazu, wenn man sich schon öffentlich präsentiert, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man was einsteckt. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier nur weichgespülte Tweets irgendwie verfasse. Also ich teile ja auch aus. Insofern muss ich auch damit rechnen, dass ich mal einen zurückkriege. Insofern ist das Spiel offen, die Regeln sind klar. Nur manchmal geht es halt bei ganz vielen halt über das Ziel hinaus. Die werden dann persönlich, dann muss ich schon mal irgendwann sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt häufig versucht, mit dir zu diskutieren, es funktioniert nicht, dann müssen wir das hier beenden. Ich muss dich leider blockieren oder rausschmeißen, das geht einfach nicht mehr, weil das wird dann irgendwann pathologisch. Also dann wollen die Leute sich nur an mir abarbeiten, das bringt dann nichts mehr. Also egal, welche Argumente ich dann bringe, die wollen sie ja gar nicht mehr hören. Dann ist es wirklich vorbei, dann macht es keinen Sinn mehr. Aber ansonsten bin ich halt auch für jeden Diskurs auch offen. Und ganz ehrlich, ich bin auch immer sehr, sehr offen dafür, wenn mich jemand inhaltlich kritisiert und sagt, an der und der Stelle warst du ungenau, dann motiviert mich das, um zu sagen, okay, da habe ich jetzt wirklich ein bisschen schlampig oder ungenau gearbeitet.
Genau.
Aber das ist aber dann eine inhaltliche Kritik.
Und deswegen wirst du auch am Ende der Saison dir auch ein Holpi-Trikot kaufen. Weil du sagst, Mensch, das, was der Hobbs gesagt hat, eigentlich hat er ja recht. Es ist ja doch der beste Mann auf dem Platz, ob mit oder ohne Fortnite-Tänze. Sag mal, wie zufrieden bist du denn mit der Reaktion auf dein Buch, das du mit dem, Tobias Escher geschrieben hast? Da ging es ja auch um den HSV, nur für die ganz wenigen, die es jetzt noch nicht wissen. Ne? Der Abstieg war es, glaube ich, ne?
Mhm, genau, ja. Also der Abstieg, wie Funktionäre einen Verein ruinieren.
Und wie seid ihr zufrieden mit der Reaktion und der
Also eine Lesereise geplant, wer weiß.
Ja, soweit kam es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil natürlich auch die Aktualität erholt einen dann irgendwie so schnell ein. Also ich würde sagen, es ist ein Buch, das so eine Art von Basics, Grundwissen über die vergangenen Jahre liefert und in der Kompaktheit einfach darstellt, dass man sich, also man kann ja nur zu dem Schluss kommen, es sind so viele Fehlentscheidungen getroffen worden, wir können jetzt nicht sagen, was für ein Pech, dass der HSV abgestiegen ist, sondern nein, hart dafür gearbeitet. Zu den Reaktionen, ich habe vor allem sehr viele Reaktionen außerhalb Hamburgs bekommen. Also von Vereinen, also von Fans anderer Vereine, die gesagt haben, also wir haben ja häufig über den HSV gelacht und irgendwie mal mitbekommen, Rucksack und dies und jenes. Aber so in der Gesamtheit, da tut ihr uns fast schon leid, weil was musstet ihr eigentlich alles ertragen die letzten Jahre?
Ja.
Und das war für mich eine besondere Erfahrung, dass viele das so gesehen haben, aber auch natürlich auch mit einer Sorge, das könnte unserem Verein ja auch passieren. Ich habe zum Beispiel in einer Zeitung in der Nähe von Kaiserslautern, die Wormser Zeitung war das, die hat sehr, sehr viele Parallelen aufgestellt zum ersten FC Kaiserslautern. Der erste FC Kaiserslautern spielt inzwischen in der dritten Liga, leidet aber unter genau den gleichen Problemen wie der HSV. Und die haben auch gesagt, was für eine tolle Zusammenfassung. Wir könnten eigentlich nur die Namen verändern und unsere eigenen Namen da reinschreiben, also von unseren Leuten.
Ja.
Es wäre genau die gleiche Geschichte. Ja, also es sind ähnliche Vorfälle, ähnliche Geschichten. Das fand ich sehr interessant zu sehen. Insofern bin ich da durchaus positiv, auch was die Reaktion angeht. Der HSV selbst hat ja auch, den haben wir ja auch Bücher zugeschickt. Mit Bernd Hoffmann habe ich in einer Diskussionsrunde auch offen darüber diskutiert. Da zeigten sich ja auch viele irgendwie einsichtig, was sollen sie auch anderes tun nach einem Abstieg, ist ja klar, aber man zeigte sich irgendwie auch einsichtig, man hat auch in gewisser Weise, viele haben auch irgendwie das Signal vermittelt, naja, es ist durchaus wichtig, das mal aufzuarbeiten, weil wir ja gerne die Augen verschließen, weil wir immer sagen, jetzt lass sie doch mal machen, lass uns mal nach vorne gucken, lass uns mal irgendwie nicht über die Vergangenheit reden. Wenn man sich aber mit der Vergangenheit nicht beschäftigt und sie nicht aufarbeitet und nicht die richtigen Schlüsse zieht, kann man in der Zukunft nicht die richtigen Dinge machen. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig war und auch für ganz viele, die das gelesen haben, auch die den HSV begleiten, haben gesagt, so in der Kompaktheit, in der Zusammenfassung hat mir das nochmal die Augen geöffnet. Und das, dann hat sich das gelohnt, finde ich.
Also ich fand das Buch auch sehr lesenswert und ja, es war auch leicht zu lesen. Das meine ich definitiv als Kompliment. Aber ja, es so richtig Spaß bringt es manchmal nicht, weil mir waren eigentlich alle Punkte noch so präsent. Und dann, weißt du, dann kann ich mir gut vorstellen, es ist für Fans anderer Vereine höchstwahrscheinlich noch spannender. Weil so als HSV-Fan sagst du, oh Gott, nicht schon wieder Rucksack. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich will es nicht mehr lesen. Sascha.
Jo.
Woher wusstest du eigentlich, dass du von uns dreien heute dann doch die geringste Netto-Sprechzeit hattest?
Ich habe keine Ahnung, aber das ist auch gar nicht dramatisch gewesen. Du weißt ja, meine Stimme krächzt eh ein bisschen heute und insofern war ich da auch ganz froh drum. Und wenn wir schon mal einen Gast haben, dann wollen wir ihn doch bitte auch zu Wort kommen lassen, auch wenn er manchmal wegfliegt. Aber das sorgte für einen schönen komischen Moment.
Das stimmt.
Also ich bedanke mich, bevor ich gleich wieder nicht zu Wort komme, Daniel, bedanke mich dafür, dass du spontan tatsächlich zugesagt hast, die Zeit gefunden hast und ausufernd gesprochen hast. Da war viel Interessantes dabei.
Danke auch für die Einladung und ich wünsche uns allen, dass wir damit alle Rekorde brechen und dass dieser Podcast durch die Decke geht jetzt, weil jeder Fan sollte den unbedingt hören. Vielleicht haben wir ja Meinungen und Stimmungen wiedergegeben, die ganz viele Hardcore-Fans nach diesem Spiel auch empfunden haben.
Es sollten nicht nur viele Fans hören, es sollten auch die Spieler mal hören, oder?
Jo.
Ja, weil, genau. Ich finde, wir haben es ganz gut geschafft, dass wir natürlich auch mal Spieler namentlich kritisieren, aber wir schon auch gesagt haben, ich glaube halt nicht, dass sie bocklos sind und ich glaube auch nicht, dass ihnen der HSV egal ist, aber irgendwie das, was du in Interviews sagst und machst, du musst es auf den Platz bringen und dieses hier war aufgrund der Konstellation der Mannschaften, die um uns herum sind und die alle verloren haben, dieses war ein so wichtiges Spiel gegen einen absolut schlagbaren Gegner. Gut. Okay, also ihr merkt, meine Enttäuschung ist immer noch nicht so ganz verraucht. Ich wünsche uns allen ein dennoch schönes Wochenende, eine halbwegs gute Zeit, Länderspielpause und Sascha und ich, wir melden uns dann nach dem Bochum-Spiel wieder, oder?
Ja, genau. Das ist dann schon April im Grunde. Ja,
schon im April. Bei besserem Wetter höchstwahrscheinlich.
Ja, hoffentlich. No.
Alles klar. Alles klar, dann vielen Dank und ich sage von hier aus nur der HSV und tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg.